Hier ist wieder Radio QFM, der Sender mit und für die ungeschminkte Wahrheit. Mein Name ist Bruce Wayne. Corona geht, der Krieg kommt. Manche hielten die vom französischen Präsidenten Macron gehaltene Messe vom Krieg gegen Corona für übertrieben. Genauso viele hätten gern die These vom Ausnahmezustand, der mit seinem Anlass nicht verschwindet, für eine allzu düstere Schlussfolgerung gehalten, was die Einübung in den Ausnahmezustand mit dem Krieg zu tun hat, das erleben wir seit 7 Tagen. Das ist ein Kriegsprotokoll über viele Kriegsfronten von Wolf Wenzel. Fangen wir an mit dem 12.12.2021. Der Krieg gegen Corona überschreitet alle Grenzen. SPD-Bundeskanzler Scholz erklärt ganz unaufgeregt, dass im zweiten Kriegsjahr auch rote Linien überschritten werden. Damit ist kein neuer, also kein wirksamer Impfstoff gemeint, sondern die Sanktionen, die man gegen jene steigern werde, die sich den Gesundheitstipps und Regeln der Bundesregierung verweigern. Damit sagt er auch, zu unserem Besten, dass man rechtsstaatliche Prinzipien über den Haufen wirft, alles für eine gute Sache. Corona sei Dank haben sich die Menschen an Angst gewöhnt. Und was man mit ihr alles machen kann. Die 2 Jahre Corona waren also nicht umsonst, sondern eine geradezu zivilgesellschaftliche Vorübung auf das, was kommen soll und kommen muss. Der französische Präsident Macron hat das nicht en passant gesagt, als er vom Krieg gegen das Virus sprach. Er bewies Weitsicht. Aber nicht nur der französische Präsident. Auch in Deutschland war man visionär und vorausschauend, indem man einen General zum Chef des Corona-Krisenstabes machte. Damals fragten sich noch einige, was ein General mit dem Schutz unserer Gesundheit zu tun hat. Heute verstehen wir das, weil man gelernt hat, dass die Grenzen nun einmal fließend sind, geradezu hybrid sind, ob sie nun rechtsstaatlicher oder kriegsnotwendiger Natur sind. Vom Krieg gegen Corona zum Krieg zur Verteidigung unserer Freiheit, unserer Werte, unseres Wohlstands, unserer Sicherheitsagentur, Sicherheitsarchitektur und der Gesundheit, da ist es nicht weit. Der Bogen schließt sich. Es ist eine runde Sache. Und noch eine Vorübung kann man in diese Mobilisierung mit einbringen. Wir machen all das nicht aus Eigennutz, aus imperialen oder aus erpresserischen niederen Beweggründen, sondern wir machen es aus Solidarität. Ja, aus Solidarität mit den Opfern der Aggression. Wir kommen ihnen zu Hilfe, wir stehen ihnen bei, wir lassen sie nicht alleine. Wir haben den Alten, den Schutzbedürftigen, den Krankenpflegern, den Pflegern, den Ärzten und den Billigkräften beigestanden. Wir haben alles, wirklich alles für sie getan. Wir haben sie isoliert, wir haben sie beschützt, wir haben sie zu Systemrelevanten erklärt. Wir haben ganz, ganz viel geklatscht. Ab jetzt ist es nur noch ein Katzensprung bis nach Berlin, nach Kiew, nach Moskau, nach Stalingrad. Kriegstagebuch Russland, Ukraine. Tag 1, 24.02. 2022. Der lang angekündigte und herbeigeredete und unaufhaltbar gemachte russische Einmarsch in die Ukraine hat stattgefunden. Ob es ein Weltkrieg wird, kann niemand sagen. Es gibt einige Gründe zum Pessimismus. Etwa wie der Schriftsteller Norbert Hering, der bereits vor Corona die Ereignisse der letzten Jahre in seinem Resümee zusammengefasst hat. Er sagt, es sei das Endspiel des Kapitalismus. Eine sehr kleine und privilegierte Minderheit kann es auch als Chance begreifen. Corona hat zusammengeschweißt, ungeahnte Allianzen hervorgerufen und alte Gewissheiten und Zugehörigkeiten über den Haufen geworfen. Jene wollen den Stier an den Hörnern packen, denn auch und gerade der Krieg ist für sie eine Chance, all dem zum Durchbruch zu verhelfen, was im Frieden nicht möglich gewesen war. Tag 2, 25.02.2022. Die Bundeswehr lässt die ahnungslosen Deutschen wissen, dass die deutsche Armee, mehr oder weniger blank dastehe. Dieses militärische Geheimnis lüftet der Heeresinspektor Alfons Mais genau am Tag nach Kriegsbeginn. Was für ein Schock, was für ein Timing. Das muss man sich mal vorstellen. Jedes Jahr werden über 40 Milliarden Euro in die Bundeswehr gesteckt und sie sind verschwunden. Das habe man erst jetzt festgestellt, mitten im Krieg. Wer kennt nicht das Gefühl, nackt dazustehen, wenn Gäste kommen oder man eingeladen wird und man hat keine Hand für zum Beispiel Geschenke frei. Das ist wirklich peinlich, vor allem diese unverfrorene Inszenierung, auf die alle mit Begeisterung gewartet haben. Tag 3, 26.02.2022. Eine Sondersendung jagt die andere. Damit sind nicht die Corona-Sondersendungen gemeint. Das Bild vom bunten Coronavirus-Igel wird nun durch einen grauen, tarnfarbenen Panzer abgelöst. Auch wenn man sich schnell an den Themenswitch gewöhnt, fragt man sich, ob Corona jetzt verschwunden oder geflohen ist. Hängen die Corona-Lage jetzt von der Kriegslage ab? Sind die Corona-Toten jetzt nicht mehr so wichtig? Aber zurück zum Krieg. Fast alle Parteien und Medien verurteilen den russischen Einmarsch in die Ukraine. Das gehört sich so, denn es bedarf doch einer gewissen Ordnung, wer wo einmarschieren, annektieren, besetzen, zerstören, zerschlagen und neu ordnen darf. Sowas muss man sich verdienen und Russland hat sich das nicht verdient. Aus diesem sehr einleuchtenden Grund verurteilen alle gedankenschnell und geschichtshybrid, dass dieser russische Einmarsch der erste Angriffskrieg in Europa nach 1945 sei. Ein einzigartiger Angriff auf die europäische Friedensordnung, ein eklatanter Bruch mit dem Völkerrecht, das Angriffskriege als Kriegsverbrechen verbiete. Gerade erleben wir den Beginn eines Krieges, wie wir ihn in Europa in mehr als 75 Jahren nicht erlebt haben, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz zum Kriegsausbruch erklärt. Wo hat Olaf Scholz die letzten 25 Jahre gelebt? Kennt er nicht einmal die eigene sozialdemokratische Geschichte? Gab es 1999 keinen Krieg in Europa? Ein Krieg, der das Land in 70 Tagen in Schutt und Asche gebombt hat? Nein, immer noch keine Ahnung? Sagt Ihnen der Name Jugoslawien etwas? Klingelt da etwas? Sagt Ihnen Kosovo etwas? Wissen Sie noch, wer damals die Regierung angeführt und fieberhaft auf einen Krieg in Europa zugearbeitet hat? Ach ja, da war doch was. Der Angriffskrieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien 1999, die über 70 Tage Luftkampagne, also ein Bombenkrieg, der auch gezielt die zivile Infrastruktur zerstört hat. Die Abspaltung des Kosovo vom zerbombten Rest namens Serbien, die Anerkennung des Kosovo als unabhängiger Staat mit der Begründung, man habe die Menschen aus einem Völkergefängnis befreit. Das Völkergefängnis nannte sich die Bundesrepublik Jugoslawien und der Mann, der vom Völkergefängnis sprach, war der deutsche Außenminister und hieß Klaus Kinkel von der FDP. In diesem Zusammenhang sei betont und hervorgehoben, dass die Gründe für den Angriffskrieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien 1999 und für den Angriffskrieg in der Ukraine 2022 nicht, aber auch gar nicht miteinander zu vergleichen sind. 1999 hat der kriegführende deutsche Außenminister Joschka Fischer von den Grünen gesagt, dass er ein zweites Auschwitz verhindern wolle. 2022 erklärte der russische Präsident Putin, dass er die Ukraine entnazifizieren wolle. Für jeden, jede oder jedes ist doch leicht zu erkennen, dass man das nicht im Entferntesten miteinander vergleichen kann. Wenn man die bittere Ironie erkennt oder auch weglässt, dann wird es jetzt bitter ernst. Das zweite Auschwitz, das der deutsche Außenminister, der grüne Außenminister Fischer vorgab zu verhindern, gab es weder in der Planung noch als rassistische Agenda. Auch das KZ in Pristina, das passend dazu der Kriegsverteidigungsminister Scharping von der SPD entdeckt hatte, war eine reine, nicht vorhandene Kriegspropaganda. Was die angekündigte Entnazifizierung der Ukraine im Jahr 2022 angeht, so gäbe es dafür sehr viele valide Beweise, die nur am Rande der ukrainischen Gesellschaft, sondern an der Spitze des Staates stehen. Zu diesen gehört der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk, der gerade frenetisch im Deutschen Bundestag gefeiert wurde, ein bekennender Nachgänger des deutschen Faschismus. Andriy Melnyk spielte im Mai 2015 eine Rolle bei der Anfrage der linken Abgeordneten Sevim Dagelin, die nachfragte, ob die Bundesregierung bekannt sei, dass Melnyk am Grab des ukrainischen Faschisten Bandera in München Blumen niedergelegt hat. Der damalige Staatsminister Michael Roth bestätigte die Tatsache und fügte hinzu, dem ukrainischen Botschafter ist unsere Position hierzu hinlänglich bekannt. Die Bundesregierung verurteilt die von der Organisation ukrainischer Nationalisten OUN teilweise als Leitung Banderas begangenen Verbrechen an polnischen, jüdischen und ukrainischen Zivilisten und Amtsträgern. Das ist ein Zitat aus der rationalgalerie.de vom 28.02.2022. Bis heute, oder genauer gesagt gerade heute, sind in der Ukraine zahlreiche Plätze und Straßen nach den Antisemiten und Faschisten Stefan Bandera benannt. Aber die ukrainische Staatsführung schwelgt nicht in der Vergangenheit. Sie hat die faschistischen Verbände wie die, die mit den Maidan-Unruhen 2014 ganz groß herauskamen, dem Innenministerium unterstellt. Welche vielen Herren und Herrenmenschen diese profaschistischen Verbänden dienen, steht in keinem Regierungsdekret. Das Regiment Azov, ukrainisch Azov, ist eins von mehreren paramilitärischen freiwilligen Bataillonen, die im Ukraine-Konflikt gegen prorussische Separatisten im Osten des Landes kämpfen und dabei dem Innenministerium der Ukraine unterstehen. So steht es auf Wikipedia. Krieg in der Ukraine, Tag 4, 27.02.2022. Die Staatsmedien sind voller Lob und aus dem Häuschen. Was der Frieden nicht geschafft hat, gelingt endlich doch dem Krieg. Die nächsten roten Linien werden mit 7 Meilenstiefeln überschritten. Ab nun gilt fast nichts mehr, was vorher galt. Man werde nun auch in die Krisengebiete Waffen liefern. Endlich kann sich Deutschland direkt oder auch ohne Umwege an Kriegen aktiv, proaktiv beteiligen. Deutschland hat lange genug am Rande gestanden. Deutschland hat wieder seinen angestammten Platz gefunden mitten im Krieg. So viel Souveränität muss sein. Zur selben Zeit demonstrieren etwa 100.000 Menschen in Berlin mit blauen Friedenstauben und ukrainischen Flaggen gegen den Krieg. Zu den Großkundgebungen aufgerufen hatte angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine ein Bündnis unter anderem aus Friedens-, Menschenrechts- und Umweltschutzorganisationen. In den Redebeiträgen wurden immer wieder an die russische Führung appelliert, die Kämpfe einzustellen, die Truppen zurückzuziehen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. So behauptet es das ZDF. Die blauen Friedenstrauben fliegen im Strom der Kriegskoalitionäre. Wie lange saßen russische Regierungen nun am Verhandlungstisch, bevor sie ihn verlassen haben, weil auf der anderen Seite nur Dummies saßen. Im Zuge der 2+4 Verhandlungen zur Wiedervereinigung Deutschlands 1989-1990 gab es das Versprechen, dass sich die NATO nicht nach Osten ausdehnen werde, dass sie sich nicht über die Elbe hinaus ausbreiten werde. Seit über 30 Jahren wurde diese Zusage systematisch gebrochen. Damit über diesen Bruch nicht mehr ausführlich berichtet werden kann, wurde ein weiterer Beschluss gefällt. In Europa sollte der Sender RT und Sputnik verboten werden. Und sie wurden es auch. Immer wieder erinnern sie an die Details des Versprechens, an die unzähligen Versuche in den folgenden Jahrzehnten, die militärische Eskalation des Westens zu stoppen. Auch dieses Vorgehen, das keinen Sturm der Entrüstung ausgelost hat, ist geprobt. Schon in Corona-Zeiten gab es eine Meinungsvielfalt, die durch eine Dachrinne passte oder passt, anstatt mit all jenen zu diskutieren, sie zu Wort kommen zu lassen, die den Corona-Ausnahmezustand kritisieren, wurden sie denunziert, mundtot gemacht, vernichtet. Tag 5, 28.02.2022. Die Analysten und Weltvermesser sind total aus dem Häuschen. Eine Zeitenwende erlebe man gerade so, der Bruder Scholz. Ein Schauer geht seitdem durchs Paradies auf Erden. Auf diese Zeitenwende ist Deutschland bestens vorbereitet. Wer sich in den letzten beiden Corona-Jahren gefragt hat, was mit dieser proklamierten neuen Realität gemeint sein könnte, der findet hier eine passende Antwort. Und geradezu frenetischer Jubel brandet auf, nachdem man stolz verkündet, dass Deutschland endlich wieder fast nur Deutsche kenne, wie 1914, als der Kaiser Wilhelm der Zweite die Losung ausrief: Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Endlich sind wir in der Zukunft und in der Vergangenheit angelangt. Über 100 Jahre liegen nicht mehr dazwischen, sondern wieder vor uns, und mit dem Kaiser, mit den neuen Kriegskrediten, denen von 1914 die SPD zugestimmt hat, damit endlich auch wieder Krieg ist. Mit Ausnahme der Partei Die Linke und der AfD stimmt 2022 alles im Bundestag und alle vertretenen Parteien den Kriegskrediten zu. Wieder geht es Schlag auf Schlag. Deutschland steht ganz bald nicht mehr blank da, sagt niemand mehr. Eine mahnende Stimme werde nicht gehört. Kaum war alles gewahr, dass wir blank dastehen, was bei Kriegsverhandlungen nicht vorteilhaft ist, wurde mannhaft gehandelt. Der Kriegshaushalt wird um fast 50% erhöht. 100 Milliarden Sondervermögen werden mobilisiert, damit man sich in der Welt wieder sehen lassen kann. Nichts ist fataler, als am Krieg zu sparen. Denn es handelt sich nicht um einen Krieg. Das war 1918 kein Krieg und daran hat sich nichts geändert. Wie erklärt der SPD-Abgeordnete Haase im Namen seiner Partei die Zustimmung zum Krieg 1918. Er erklärt sie so: Für unser Volk und seine freiheitliche Zukunft steht bei einem Siege des russischen Despoten, der sich mit dem Blute der Besten des eigenen Volkes befleckt hat, viel, wenn nicht alles auf dem Spiel. Es gilt, diese Gefahr abzuwehren, die Kultur und die Unabhängigkeit unseres eigenen Landes sicherzustellen. Da machen wir wahr, was wir immer betont haben: Wir lassen in der Stunde der Gefahr das eigene Vaterland nicht im Stich. Das klingt sehr modern, geradezu brandaktuell. Krieg Ukraine, Russland, Tag 6. 1. März 2022. Jetzt sehen wir Flüchtlinge in den Kellern, in den U-Bahn-Stationen, auf der Flucht, auf dem Weg in ein sicheres Nachbarland. Es sollen jetzt bereits über 500.000 Menschen sein. Was seit Jahren überhaupt nicht geht, was mit allen Mitteln verhindert wird, geht jetzt völlig problemlos, ohne akute Anzeichen der Überforderung. Man sei bereit, alle Flüchtlinge aufzunehmen. Ein Sonderfonds wird gefunden und zur Verfügung gestellt. Auch die bürokratischen Hürden verschwinden über Nacht. Was ist an diesen Flüchtlingen anders als an den Flüchtlingen, die übers Mittelmeer gekommen sind? Was unterscheidet Flüchtlinge aus Afrika und Flüchtlinge aus der Ukraine, wenn die Verzweiflung und die Not dieselben sind? Kann es nicht an den Flüchtigen liegen? Braucht man sie hier nicht wegen ihrer Not, sondern für den Krieg, vor dem sie geflohen sind? Auf der anderen Seite des Krieges sieht man ernste und zufriedene Gesichter zugleich. Was man mit dem Russlandfeldzug ab 1941 nicht geschafft hat, soll nun in einem zweiten Anlauf gelingen. Mit einer Zangenbewegung soll Russland in die Zielknie gezwungen werden, zu einem mit Waffenlieferung an die Ukraine, um Russland möglichst große militärische Verluste hinzuzufügen, zum anderen durch einen Wirtschaftskrieg, den es so noch nie gegeben hat. Sämtliche Maßnahmen zusammengenommen würden Russland ruinieren, erklärte die deutsch-grüne Außenministerin der oder die oder das Annalena Baerbock. US-Politiker sind gewohnt offen, es geht darum, die russische Bevölkerung zu treffen, um sie zum Sturz der Regierung zu veranlassen. Mit der Strategie von Regime Change haben die US-Regierungen ja eine lange, sehr lange Erfahrung. Dass diese Strategie genau jene NATO-hungrigen Regierungen in der Ukraine an die Macht gebracht hat, dass man heute als Inbegriff von Freiheit und Souveränität verteidigen will, das hat doch etwas Besonderes. Die Fronten im Inneren bauen sich in Windeseile auf. Bis gestern war Valery Gergiev ein sehr geschätzter Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Dann wurde er gefeuert, weil ihn das, was bisher seine persönliche Meinung war, zum Verräter gemacht hat. In der Kultursendung TTT, ein ARD-Format, hat man für diese Frontbereinigung sofort den militärischen Ton wiederentdeckt. Einer der prominentesten Putin-Unterstützer im Kulturbetrieb hierzulande ist seinen Job los. München hat sich vom Dirigenten Valery Gergiev, dem Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker, getrennt. Oberbürgermeister Dieter Reiter hat ihn zuvor einem Ultimatum gestellt, sich bis Montagnacht vom Angriff des russischen Militärs auf die Ukraine zu distanzieren. Diese Frist verstrich kommentarlos. Auch dazu gab es in Corona-Zeiten viele Vorübungen. Wer sich prominent und erkennbar gegen die Corona-Politik der Bundesregierung gestellt hat, wurde denunziert, bedroht und gegebenenfalls einfach kaltgestellt. Tag 7. Konflikt Russland-Ukraine. 2. März 2022. Die Aussichten, den Krieg mit den Verhandlungen zu beenden, die seit über 30 Jahren nicht geführt werden, sind gleich null. Im Gegenteil, man will mehr Krieg, man will ihn ausdehnen, man will ihn syrifizieren. Nur unter umgekehrten Vorzeichen. Bereits in der Folge der Maidan-Unruhen 2014 waren Söldner im Auftrag unterwegs der neuen pro-westlichen NATO-willigen Regierung. Söldner, die bereits in Afghanistan waren und von der US-Firma Blackwater geführt wurden. Nun macht die NATO-willige Regierung in der Ukraine den nächsten Schritt, den Krieg zu privatisieren. Man gibt ausländischen Söldnern, die ein tolles Arbeitsgebiet wittern, einen passenden Deckmantel und dekoriert sie als internationale Legion, damit man ihnen einen regulären Kombattantenstatus geben kann. Beobachter urteilen, der freiwillige Einsatz einstiger Militärs aus dem Westen ersetze in gewissem Maße reguläre NATO-Truppen, die das Militärbündnis nicht entsenden wolle, um nicht offiziell in den Krieg mit der Atommacht Russland einzutreten. Dererlei Praktiken sind unter anderem aus dem Afghanistan-Krieg der 80er Jahre bekannt, auch von Soldaten der Bundeswehr. An der Anlaufstelle in der Ukraine ist zurzeit eine sogenannte georgische Legion. Wir sind Radio QFM, der Sender mit und für die ungeschminkte Wahrheit. Mein Name ist Bruce Wayne und hier geht's weiter mit super Musik. Viel Spaß dabei.